Ja, dieses Lied ist ein guter Einstieg auch für die Predigt. Dein ist das Königreich. Ich meine, wenn ich mir die Welt anschaue, das was geschieht, dann kommen da große Fragen, wo denn? Und doch ist es so. Jesus kommt. Als Jesus zum Himmel fuhr, guckten die Jünger sehnsüchtig ihm nach. Und vorher war ja noch ihre Frage, ob denn Jesus jetzt das Reich aufrichtet für Israel. Und Jesus gibt ihnen keine Antwort. Er sagt nur, der Vater weiß. Er sagt ihnen nicht noch einmal, dass 35, 40 Jahre später Israel dem Erdboden gleichgemacht wird. Jerusalem komplett zerstört wird. Er sagt es nicht nochmal, das hat er ja schon gesagt. Er verdeutlicht es auch nicht nochmal. Er hat ihnen ja auch gesagt, als er noch lebte, also als er noch unter ihnen war, ihr könnt jetzt noch nicht alles verstehen, aber ihr werdet es hernach verstehen. Und ich gebe euch meinen Geist und mein Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er sagte auch, fürchtet euch nicht. Ich las gestern in der Bibellese Matthäus 10. Das ist ein krasses Kapitel. Das möchte man ja am liebsten rausschneiden aus der Bibel, was da alles steht. Das schneiden wir nicht raus. Aber das ist heute nicht populär. Da kann man nicht so gut drüber predigen. Das klingt nicht schön. Ich komme ja gerade von der kulturellen Landpartie, diesen Event im Wendland, ist ja Wahnsinn. Das ist eine Völkerwanderung ohne Ende. Eine Riesenverkaufsshow, viel teuer und viel okkulter Kram auch, sage ich mal. Naja, wir haben da 28 Jahre gewohnt, haben da jetzt Familientreffen und es geht ja auch um die gemeinsame Zeit als Familie. Aber das ist, was da so abgeht, das ist schon krass. Und in welcher Zeit leben wir? Jesus wusste, was kommt. Und interessant nochmal zur Himmelfahrt. Er sagt den Jüngern nur eins, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das genügt. Und der Vater wird dann den Zeitpunkt setzen, wann ich wiederkomme. Wann Israel aufgerichtet wird. Als das Volk, das, durch das er die Maßstäbe der Welt setzt. Ist es heute schon so? Ich weiß, wer es mitgekriegt hat, was in Malmö passiert ist. Es ist absurd. Es ist, mir fehlen die Worte. In der ganzen westlichen Welt, wie junge Leute auf die Straße gehen und für Hamas und für Gaza demonstrieren. Ich war ja mal so linksgrün als jugendlicher junger Mann. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, Ho Chi Minh wurde gerufen von Studenten und jungen Leuten. Ich war jetzt nicht in dieser Szene mit so dabei, aber so dieses revolutionäre, antibürgerliche kenne ich ja gut. Da war ich voll mit drin. Wem wurde da eigentlich zugejubelt, wenn man die Berichte liest, was da passiert ist? Mao Zedong, die rote Bibel. Ist der Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, Jesus wusste das. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und der Vater weiß. Ich lese jetzt ein Kapitel, das wird sicher nicht leicht. Ich warne jetzt schon mal vor. Aber es geht ja nicht darum zu erschrecken. Der, der die Worte bekommen hat vom Herrn, der war selbst erschrocken, er war geschockt. Das steht mittendrin. Und am Ende auch nochmal. Aber Gott hat ja hier dem Daniel etwas offenbart, um ihm eine Antwort zu geben, was kommt. Und das ist einerseits erschreckend, andererseits aber hoffnungsvoll. Tatsächlich. Und Gott hat ja Daniel auch schon gesagt, zum Ende auch, du wirst gar nicht alles verstehen, du verstehst nicht alles, aber die, die nach dir kommen, am Ende der Zeit, wenn die Dinge sich zuspitzen und es zu dem Punkt kommt, bevor Jesus wiederkommt, werden viele verstehen, die es dann lesen. Und das ist heute. Ich lese mal Daniel 7. Am liebsten würde ich euch wieder fragen, hat jemand eine Bibel mit? Ja? Schön. Oh, nee. Dann teilen wir es durch drei. Ihr beide. Daniel 7, das sind 28. Du hast eine mit. Also gut, 4. Oh, 28 durch 4 sind 7. Jeder 7 Verse. Valerie. Jens, Jutta, Irmel und ich dann. Das heißt, ich fange mal an, damit ihr dann weiterlest, dass ich noch ein bisschen Luft holen kann, bevor ich dann rede. Daniel 7, ich lese die ersten 7 Verse, dann Jens 7 Verse, dann Jutta, du 7 Verse und dann Irmel die letzten 7 Verse. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier, war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Jens? Ja, soweit. Wie geht's dir, wenn du den Text liest und hörst? Daniel ging's nicht gut. Der war erschrocken, der war beunruhigt, der war blass im Gesicht, weiß im Gesicht und geschockt von dem, was Gott ihm gezeigt hatte. Aber er hat diese Worte im Herzen behalten. Wenn ich's ganz kurz beschreiben würde, dann wird Daniel gezeigt, es werden ihm 4 Weltreiche gezeigt, die alle in einer besonderen Beziehung zu Israel stehen. Jedes schlimmer als das andere. Und das letzte ist das Schlimmste. Das wird gar nicht mehr genannt mit einem Tiernamen. Wir kommen da vielleicht noch hin. Das ist ja ein völliges Kapitel. In Offenbarung 13 wird es beschrieben. Es ist die Sammlung aller vorigen Tiere. Das letzte Tier vereinigt die Fähigkeiten aller vorigen Tiere. Des Löwen, des Bären und des Panthers. Was sind das für Tiere? Schoßhündchen. Das sind Raubtiere. Raubtiere, denen man nicht zu nahe kommen sollten. Und wenn es da so eine Mutation aus allen dreien gibt, dann ist das gruselig. Und das wird Daniel gezeigt. Dieses letzte Tier wird solche Macht haben, dass es die ganze Erde zermalmt und zertritt. Sogar gegen die Heiligen wird es gewinnen. Das ist keine gute Nachricht. Aber der Höchste selbst, es bedeutet noch nicht, dass es gewinnt letztendlich. Der Höchste selbst, Gott selbst, wird eingreifen in dieses ganze Geschehen und wird es mit einem Schlag beenden. Und die Weltreiche, die Zeit der Nationen, das zeigt die Bibel an verschiedenen Stellen, ist zu Ende. Alle, die heute so denken, wir sind wertebasiert. Am europäischen Wesen soll die Welt genesen, am deutschen ja auch. So wird es ja verkündigt. Manche winken ab. das ist eine Zeiterscheinung. Gendern ist eine Zeiterscheinung. Dass die Welt durchs Klima gerettet wird, ist eine Zeiterscheinung, eine Ideologie. Keine schöne, aber und auch all die anderen nicht. Und was zurzeit abläuft, der Hass gegen Israel ist auch irrational. Irmel, du hast ja ausgedrückt, es geschehen heute Dinge, die hat man sich vor Jahren nicht gedacht. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich war ja ein Hippie, langhaarig, mit Felljacke und modern und antibürgerlich, hoch drei. Alles Spießige war daneben. Aber das, was heute geschieht, das habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, in dieser verrückten Zeit, damals schon. Es ist irrational. Und ich denke immer, man merkt doch auch überall, jeder ist irgendwo am Anschlag. Da ist viel Schönes, schön, wird schön getüncht und alles toll, kulturelle Landpartie, alle fröhlich und so. Aber gestern waren wir in Jabel, nee, heißt es Jabel? Ach, egal. Das ist so ein Künstlerdorf. Wir haben 28 Jahre im Wendland gewohnt. 5 Jahre sind wir wieder weg, macht 33 Jahre. Ich war noch nie da. Gestern war ich da. Ich kam gestern in dieses Dorf. Wie gesagt, eine Völkerwanderung, viele Leute. Und mein erster Eindruck war, hier ist, jeder macht so sein Ding. Jeder macht so sein Ding. Der eine ist so orientiert, der andere so und der eine ist so. Alles ist okay. Es ist wirklich bunt. Zu bunt. Man weiß ja manchmal, was das heißt. Das ist Selbstbestimmung. Es ist wie, ich empfinde Durcheinander. Und da hatte ich gestern so ein Bild vor Augen. Gott hat das Holz geschaffen. Der Mensch schafft Spanplatte. Wisst ihr, was das heißt? Ich mache ja selber Holz. Wenn ich Eichenholz sehe, was für ein Gewicht das hat, dann bin ich beeindruckt, wenn ich eine Eiche sehe. Ich weiß, was da hängt. Und es hängt. Bau so ein Ding mal aus Spanplatte. Kriegt man gar nicht aufgerichtet. Es bricht ab vom Eigengewicht. Spanplatte bedeutet, das Holz ist zerhackt in kleinste Späne und dann unter großem Druck, immensem Druck und viel Leim zusammengepresst. Das ist unsere Gesellschaft. Die Politik schafft es nur noch, mit Angst die Menschen gefügig zu machen. Angst ist ein gutes Mittel. Bei Corona wurde das schon geübt. Natürlich gibt es da auch einen realen Anteil, gab es bei Corona, es ist ein Virus, Punkt, Schluss. Wir wollen nicht so tun, als wäre das alles nicht. Aber die Zahlen sprechen für sich. 2020 gab es keine Übersterblichkeit im Corona-Jahr. 1 Million Menschen sterben pro Jahr. Es waren 4.000 mehr. Der Toleranzbereich ist 20.000 plus minus. 2021, als die Impfung dann war, waren es 34.000 Übersterblichkeit. Fast das Doppelte vom Toleranzbereich. Und ein Jahr später waren es 68.000 Übersterblichkeit. Und man fragt sich, was geht da los? Ich will nur sagen, und dann merkt man ja, die Gesellschaft wird durch Angst zusammengehalten und durch bestimmte Events noch, die, aber es ist das innere Gefüge, dieses Holz wächst, gesund und ist stabil und hat große Haltbarkeit. Und mir stand gestern so vor Augen, ein Leben in den Geboten Gottes wächst und hat Haltbarkeit. Gottes Modell ist Ehe, Familie. Die Zweigeschlechtlichkeit. Punkt, Schluss, so ist das. Und Kinder und Generationen und dergleichen. Also das stand mir so vor Augen. Und dann eben dieser Text. Vor 1,5 Wochen war ich bei einer großen christlichen Veranstaltung und ein Mädchen aus unserer Pfadfinderarbeit sagte mir mit 10 Jahren, Papa mag Mama nicht mehr. Wir fuhren in der Gruppe dorthin. Und sie saß vorne und dann fing sie an zu erzählen, mir drehte es schon das Herz um. Dass ein älterer Leiter auf dieser großen Versammlung, wir kamen ins Gespräch, meinte, ja, mein Sohn und seine Frau, die haben jetzt einen Notartermin Und da geht es entweder um Scheidung oder Hauskauf. Ja, das sind Alternativen. Dann sieht man, ich meine, was da los ist. Bei unseren Pfadfindern kommt kein Kind mehr aus einer normalen Familie. Darf ich das hier noch sagen? Woanders schlägt es mir schon um die Ohren. Dann schickte mir jemand, eine Leiterin, mal ein Lied zu, das ihr Mann ihr zugeschickt hat. Die leben gerade in Trennung, er ist weg. Sie ist alleinerziehend mit 3 Kindern. Und das Lied, was er schickte, und sie sagt dann, ja, wie soll ich denn das einordnen, dieses Lied? Von Ina Müller. Schuhe, kennt ihr das? Zack, ist er weg, nach all den Jahren. Er kriegt das Haus und die 8 Zylinder, du den Hund und die Kinder. Er wollte was Jüngeres, jetzt hat er es getan. Sowas hat's immer schon gegeben, so ist halt das Leben. Schieß diesen Mann doch in den Wind, manches ist einfach vorherbestimmt. Männer sind untreu, Frauen falsche Schlangen. Autos sind immer schon kaputt gegangen. Kinder sind undankbar, Hunde korrupt. Oft haben sich Freunde als Feinde entpuppt. Aktien gehen oft in die Knie. Nur Schuhe, die enttäuschen dich nie. Guck in den Schrank, sie sind für dich da. Und können dir das Glück ganz schnell zurückholen. Auf ganz leisen Sohlen. Die streiten sich nie. Die bleiben ein Paar. Sie würden doch nie alleine ausgehen. Sich niemals im Wege stehen. Wenn ich alleine traurig bin, zieht's mich zum Schuhverkäufer hin. Schuhe enttäuschen dich nie. Das ist das Lied. Und ich habe ihr dann geschrieben, ja, sie hatte mich ja gefragt, habe ich ihr geschrieben, Distanz ist die neue Nähe, Trennung das neue Normal, das Normale ist nicht mehr normal. Pff, wo sind wir heute? Und dann merkt man auf einmal, wie man ganz schnell in diesem Text hier ist, der etwas beschreibt, was wir doch heute erleben. Kurz erstmal zum Daniel, ist ganz interessant, zu der Person des Daniels. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Daniel kam mit 16 Jahren als Gefangener, also als Jugendlicher nach Babylon und wurde dann ausgewählt mit anderen zusammen in das Elite-Internat und Schule von Nebukadnezar, dem König, dem Weltherrscher. Dort wurde er ausgebildet. Er wurde schnell ein Beamter mit seinen 3 Freunden, bekam in hohe Stellung und das blieb auch sein ganzes Leben lang. Dieser Traum hier wurde Daniel 553, also 605 vor Christus kam Daniel nach Babylon. 553, das heißt 52 Jahre später, wurde Daniel dieser Traum gezeigt im ersten Jahr Belsazars. Das war ein Mitregent seines Vaters Nabonidus. Und da bekam er diesen Traum. Jahre später erlebte Daniel, wie das babylonische Reich von den Medern platt gemacht wurde. Die Stadt wurde eingenommen. Aber er blieb Beamter. Dann im Alter von 82 Jahren, als das geschah, kurz nachdem die Meder das Reich eingenommen hatten, also Babylon, das babylonische Reich, und es damit Medo-Persisch wurde, kurz danach, mit 82, musste Daniel in die Löwengrube. Er war immer noch Beamter. Also Rente 64, 65. Guido. So, er war immer noch höchster Beamter. Und als er aus der Löwengrube rauskam, wurde er noch höherer Beamter. Wie geht denn das? Aber vielleicht waren die Leute damals gesünder. Ich weiß es nicht. Ja. Also das nur mal. Bei all der Treue, die Daniel seinen Chefs erwiesen hatte, blieb er Zeit seines Lebens doch der Gefangene. Der Gefangene. Als Belsazar in der Nacht, als die Meder Babylon einnahmen, die standen um die Stadt, die hatten die Stadt umzingelt, die hatten den Euphrat umgeleitet, und waren dabei, durch der Euphrat floss durch Babylon, durch unter der Mauer durch und auf der anderen Seite wieder raus. Da sind sie in die Stadt marschiert. In dieser Nacht hat Belsazar eine Party gemacht und hat die goldenen Gefäße des Tempels zum Saufen benommen. Ihr kennt ja die Geschichte. Und dann kam diese Hand. Mene, mene, tekel, opasin. Und Daniel hat ihm das erklären können. Aber es ist interessant. Da war Daniel schon 53 Jahre, einer der höchsten Beamter. Und Belsazar lässt ihn holen, weil er hatte gehört, der kann Träume deuten. Du Gefangene aus Juda. Erinnert euch, das ist... Und die Abneigung gegen die Juden ist etwas, was dieses Volk durch seine ganze Existenz begleitet. In der Bibel vorausgesagt. Und übrigens die Gemeinde Jesu auch. Auch. Ihr werdet verfolgt werden von allen Völkern. Als gestern, als ich das so mitkriegte, was da in Malmö geschah, sagte ich zu meiner Frau noch, als wir da am Essen waren, abends, die Gemeinde Jesu muss sich auf Verfolgung einstellen in Europa. Ich will hier nicht schwarz malen. Gott malt auch nicht schwarz. Er nennt die Dinge so, wie sie sind. Und ich vermute, dass es so kommt. Und das ist einfach so. Das hat ja auch Jesus gesagt. Ihr werdet verfolgt werden von allen Völkern. Damit macht Jesus den Jüngern nicht Angst. Er sagt, seid bereit. Er kennt das. Fokussiert euch aber auf mich. Die Überschrift über dieses Kapitel habe ich genannt, Orientierung in schwierigen Zeiten. Vor dem Gottesdienst oder am Anfang vom Gottesdienst dachte ich noch, der Titel dieser Predigt und dieses Textes ist, dass Gott sagt, bleib in meiner Nähe. Such meine Nähe. Such vor allem meine Nähe in dieser Zeit. Egal wie verrückt das alles aussieht. Such meine Nähe. Such meinen Frieden. Such mein Wort. Suche mich. Ich bin da. Ich hab's in der Hand. Ich komme auch zurück. Ich lasse das nicht laufen auf der Erde. Also das zu Daniels Situation. Was auch auffällt in diesem Daniel-Buch, das ist Daniels Treue zu Gott und Gottes Treue zu ihm. Der war Gefangener. Jahrzehnte. Der war zwar hoch respektiert einerseits, wurde aber dennoch betitelt, du Gefangener aus. Daniel war Prophet. Jesus nennt ihn Prophet. Wenn ihr seht, das Gräuel der Verwüstung, wie der Prophet Daniel sagt, Matthäus 24. Gott gibt Daniel Einblicke in die Zukunft, vertraut ihm diese Dinge an, um ihm etwas zu zeigen, dem Volk Israel und der ganzen Nachwelt. Und Gott gibt auch einen klaren Einblick in die Zukunft für alle Völker. Alle können die Bibel lesen. Da steht alles drin. Ich sage manchmal, und habe es vielleicht auch hier schon gesagt, wenn doch unsere Politiker die Bibel lesen würden, steht alles drin. Als Alexander der Große nach Jerusalem einmarschierte, ging ihm der Hohepriester entgegen und Alexander verbeugte sich vor dem Gott, den der Hohepriester vertrat. Heute ist das nicht mehr so. Aber dann hat der Hohepriester, hat ihm aus der Bibel, aus Daniel vorgelesen, hier Alexander, da ist von dir geschrieben. Und das war schon Jahrhunderte vorher geschrieben. Ist der Hammer. Eins zu eins wird sich erfüllen, was die Bibel sagt. Daniels Reaktion, er ist entsetzt. Es erschreckt ihn, beunruhigt ihn, er wird blass. Gott, er will nicht erschrecken. Aber ich habe so gedacht, Gott ist ehrlich. Also als wir, mein Sohn und sein Freund, im September 2010 zum Polarkreis gefahren sind, mit Schiff und Zug, um von da eine Radtour zu starten zum Nordkap und dann die norwegische E6 runter bis nach Fauske, 1700 Kilometer. Da haben wir uns vorbereitet. Ich habe mir nicht ein Mittelmeerbild mit blauem Himmel und blauer Meer überlegt und gedacht, ach, das wird toll. Es war der regenreichste September in Norwegen seit 100 Jahren. Jeden Tag. Wir stiegen in Rovaniemi aus, am Polarkreis, aus dem Zug, packten unsere Räder, fuhren los im Nieselregen. Mein Sohn mit kurzen Hosen. Es war ja immer noch Anfang September. Oh, dachte ich, das ist ein Empfang. Mein erster Gedanke, das ist nicht 3-4 Tage Camp mit den Rangern, das ist jetzt 4 Wochen. Und so war es auch. Aber wir waren vorbereitet. Wir wussten, das wird nicht ganz leicht. Wir hatten uns entsprechend mit Klamotten vorbereitet, mit Zelt. Das Zelt hielt dicht, jede Nacht war warm, wir haben genug gegessen, wir waren vorbereitet. Und zum Schluss konnte ich sagen, und habe ich mir gesagt, ich würde sofort wieder machen. So schön war das. Obwohl ich jeden Tag dachte, wo bin ich hierher gekommen? Was mache ich hier eigentlich? Du bist doch bekloppt. Jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce oder Käse. Ich habe schon von Schnitzel und Rouladen geträumt und Rotkohl und anderen Dingen. Ich will nur sagen, wir waren vorbereitet. Wir sind nicht blauäugig da reingegangen. Und Gott lässt sein Volk auch nicht blauäugig in die Zukunft laufen. Er ist ehrlich. Und von daher, und manchmal ist das eben erschreckend, was Gott zeigt, aber Gott will nicht erschrecken. Auch die Jünger, auch den Jüngern gegenüber war Jesus ehrlich. Einer unter euch wird mich verraten. Und alle fragen sich, bin ich's? Ist eine gute Frage. Wenn ich lese, dass Jesus sagt in Matthäus 24, viele werden abfallen vom Glauben. Viele werden sich untereinander verraten und hassen. Das hat mich schon immer hellhörig gemacht. Warum? Weil ich das Ziel erreichen möchte. Und ich möchte am Ende sagen können, es hat sich gelohnt. So wie die Radtour in Lappland. 4 Wochen Regen und Sonne und Regen und Kalt und Schnee zum Teil. Es hat sich gelohnt. Das macht hellhörig. Shackleton, weiß nicht, ob der Name euch was sagt, der hat eine Expedition zum Südpol gemacht. Das sollte ein paar Monate laufen. Der hat 26 oder 27 Männer gesucht und der hat den reinen Wein eingeschenkt, was sie erwartet. Kein toller Lohn und nichts Glory und sonst was. Er hat ihnen reinen Wein eingeschenkt. Wisst ihr, wie lange die Expedition gedauert hat? 2,5 Jahre. Die haben 2 Winter da verbracht. Alle sind durchgekommen. Brutal. Das Schiff ist zerdrückt worden vom Eis. Die sind gescheitert, die Expedition ist gescheitert. Und die mussten 2 Jahre plus minus in der Antarktis ausharren, ohne Reserven. Nur von Fisch und Walrossen und sonst was die gelebt haben. Die hatten auch kein Holz zum Feuer machen. Die haben Fischtran genommen oder Walrossfett, also es muss gestunken haben. 2,5 Jahre und haben alle überlebt. Sie waren vorbereitet. Daniel ist erschrocken. Es ist auch gut, wenn wir ein Stück erschrecken, nicht um gelähmt zu werden, sondern aufzuwachen. Denn ich sehe diesen Abfall, von dem Jesus spricht, in vollsten im Gange. Ich sehe, wie ganze Teile unserer Christenheit sich dem gesellschaftlichen Trend anpassen, die Rettung des Klimas für wichtiger halten als die Rettung des Menschen. Wer die Offenbarung kennt, da kommt doch noch die Zeit, wo die Sonne noch mal 6 oder 7 Mal heißer wird als jetzt. Also wir können da an der Stellschraube nicht so viel drehen. Das ist Anmaßung in meinen Augen. Ich weiß, da werde ich jetzt draußen, würde ich totgeschrien. Du bist ein Klimaleugner, du befeuerst das noch und so weiter. Ich sehe diesen Glaubensabfall im Gange und ich will hier auch keinen Schrecken machen. Ich will nur sagen, das sind Worte, die uns alle hellhörig machen sollen, um uns vorzubereiten und auch den Herrn zu fragen, Herr, was kann ich tun, dass ich durch diese Zeit weder als verbitterter Christ, noch als gesetzlicher Christ, noch als liberaler Christ, als dein Nachfolger, als dein Jünger, klar durchkomme. Klar in deinem Wort. Bei Daniel gab es nichts zu machen. Das ist der Weg und den gehe ich. No Kompromiss. Daniel 1 im Internat von Nebukadnezar, er hat nicht gegessen des Königs Kost. Er hat das nicht plump gemacht, er hat es weise gemacht. Kein Kompromiss. Und in Daniel 6, in die Löwengrube, kein Kompromiss. Dreimal am Tag bete ich. Was war das Gesetz? 30 Tage darf keiner was von irgendeinem Gott oder einem Menschen erbitten, außer vom Darius. Die Schlaumeierei, um den Daniel loszuwerden. Und Daniel, kein Kompromiss, ich bete. Lieber in die Löwengrube. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Was wird hier gezeigt? Ich hatte schon gesagt, was die Botschaft ist. Es werden vier Reiche gezeigt in Form von Tieren. Es sind dieselben Reiche, die in Daniel 2 erwähnt werden in dem Standbild. Wer den Text gelesen hat, kennt's. Das goldene Haupt, die silberne Brust, der kupferne Lendenbereich, die eisernen Beine und die eisernen und tönernen Füße. Es ist dasselbe Bild, was Daniel hier in Form von Tieren gezeigt wird, was Nebukadnezar 50 Jahre plus minus vorher schon gezeigt worden ist und Daniel ihm erklärt hat. Es werden vier Weltreiche kommen. Das erste ist das medopersische Weltreich. Das ist das babylonische Weltreich. Das zweite ist das medopersische Weltreich. Das dritte ist das griechische Weltreich unter Alexander des Großen. Und das vierte Weltreich hat begonnen mit dem römischen Reich. Die beiden Beine, Ost- und Weströmisches Reich und dann die Füße. Und die Bibel sagt ja etwas von einem Tier, ich weiß jetzt nicht genau, was auf jeden Fall, oder von einem Reich, was tot war und dann wieder lebendig wird. Und so kann man annehmen, dass dieses letzte Reich auch ein wiedererstehendes römisches Reich mit ist, aber im Verbund mit der ganzen Welt. Manche nennen das auch der Imperialismus, weil der Imperialismus eine ganz bestimmte Form des Regierens ist. Vor dem Imperialismus haben die Könige der Völker, die andere Völker eingenommen haben, Verwalter aus diesen Völkern, die sie unterjocht haben, eingesetzt. Die Römer fingen an, ihre eigenen Leute überall einzusetzen. Versteht den Unterschied? Das nennt man Imperialismus. Das heißt, sie versuchen, die Identität dieses Volkes zu zerstören und es anzugleichen. Das hat die Sowjetunion gemacht. Das macht Europa in einer gewissen Weise durch seine Entwicklungspolitik, indem sie zwingt, auch dass die dritte Welt, die sogenannte dritte Welt, die europäischen Werte übernimmt. Und es ist überall zu sehen. Das machen die Chinesen. Also überall ist diese Politik, wir wollen ganz regieren, wollen alles haben. Das ist dieses vierte Reich. Diese Reiche werden symbolisiert, diese vier Reiche durch die Tiere, mit Macht, Machtanspruch, Stärke, Größe, Dominanz, Gier, Überheblichkeit, Selbstbestimmung. Der Machtmensch, der größer sein will als Gott. Und als das Daniel gezeigt wurde, da lebte er ja noch im babylonischen Reich, in dem ersten Reich. Und er wusste ja aus dem Traum, den Gott Nebukadnezar gegeben hatte in Daniel 2, das goldene Haupt, dieses erste Tier hier in Daniel 7, das ist das babylonische Reich. Aber wie das weitergeht, wusste er noch nicht. Aber Jahre später, als die Meder Babylon eingenommen hatten und zerstört hatten, da erlebte er ein Stück von der Erfüllung dessen, was Gott hier vorausgesagt hat. Hochinteressant. Das hat er miterlebt. Mehr nicht. Alexander den Großen hat er nicht mehr erlebt und das vierte sowieso nicht. Das ist, was hier gezeigt wird. Dieses Tier, was ja keinen Namen hat, jetzt komme ich zur Offenbarung 13, Vers 1 und 2, da steht, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das wird dann Johannes offenbart in Patmos, dem Apostel. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine große Macht. So wird dieses Tier beschrieben, dieses letzte Weltreich. Es regiert in der Kraft in der Autorität des Drachens, das ist Satan. Ich weiß noch, als jugendlicher junger Mann, das war die Zeit in der Bundesrepublik, es gibt das, was man sieht. Sehr materialistisches Weltbild, das Übersinnliche, das Transzendente, denke ich, sagt man, das war eigentlich keine Realität. So erinnere ich mich. Und plötzlich ploppte das hoch, überall, im Kinderspielzeug, hier und da. Ich weiß noch, vor vielen Jahren in Hamburger Hauptbahnhof war ich in diesem Buchladen, was da an Literatur lag, es war gruselig. Das war alles nur Horror, Krimi, irgendwie so böse Geschichten mit bösen, also allein die Buchdeckel sind nicht schön. Ich denke, was geht hier ab in unserem Land? Dann kam Harry Potter und heute sehe ich das überall. Ein Bruder sagt mir vor 2, 3, 4 Jahren, es ist auffällig, wie viele 666 auf einmal an den Autokennzeichen stehen. Viel, viel mehr als früher. Und ich könnte noch viele andere Dinge aufzählen, das will ich hier gar nicht. Für mich ist es ein Indiz, wir sind in der Entwicklung, wo genau das kommen wird, was hier die Bibel beschreibt. Daniel bittet um Verständnis über dieses vierte Tier. Das hat ihn besonders erschrecken lassen. Und dann wird hier etwas gesagt, ich lese das nochmal vor aus Daniel 7. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Das heißt, es wird Einfluss auf der ganzen Erde haben. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Dann wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und 3 Könige stürzen. Also dieses letzte Weltreich wird kein homogenes Weltreich sein, was so in Einheit regiert. Da wird es viele Machtkämpfe geben, so wie das heute ist, oder? Das ist zu beobachten. Und dann heißt es, und das ist der entscheidende Satz, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und da werde ich hellhörig. Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten. Wenn ich das lese, auch im Zusammenhang mit all dem, was geschieht, dann werde ich, wie gesagt, ich bin hellhörig geworden und ich für mich, mir gibt es Orientierung. Ich verstehe auf einmal, was in unserem Land abläuft. Ich verstehe auf einmal, warum das so irre ist. Das kann man doch gar nicht verstehen. Das haben wir uns doch früher nicht träumen lassen. Wie kann das sein, dass das auf einmal alles so durcheinander kommt? Die Ungerechtigkeit, das heißt, das Abweichen von Gottes Wort wird zunehmen. Ich verstehe auf einmal, warum so viele Kinder angegriffen sind. Das ist so. Was ist in Schulen los, in den Kitas? Ich sehe es bei den kleinen Kindern. Ich verstehe auf einmal, warum es heute statt 2, 72 Geschlechter gibt. Das ist ja noch gerade das Ende der Fahnenstange. Andere denken noch mehr. Oder warum man das Klima retten muss. Warum es 73 Millionen Abtreibungen jährlich gibt. Das war die Zahl vom letzten Jahr. Warum heute alles und jedes im Internet und Fernsehen zu sehen ist. Man so auf Selbstbestimmung pocht, es immer schwieriger wird im mitmenschlichen Bereich Streit und Kriege. So, Schluss damit. Ich muss es nicht mehr beschreiben. Das sind einfach die Fakten. Und ich verstehe dann, was es wirklich braucht in unserer Zeit, ist ein Zurück zu Jesus. Zu ihm, zu seinem Wort und zu seinem Gebet. Guido, mir geht es auch manchmal so, es steht bis zum Kopf und über den Kopf. Und das Verrückte ist, man ist ja heute so eingespannt, dass es so schwer ist, Zeit zum Gebet überhaupt zu finden, oder? Geht es nur mir so? Und auch die Bibel zu lesen. Aber ich erlebe regelmäßig, wenn ich das Wort Gottes lese und wenn ich bete, wenn ich zu Jesus komme, es wird ruhig im Herzen. Ich bekomme wieder Oberwasser. Ich kann die Dinge besser einordnen. Ich bin nicht mehr so von Angst oder von Sorge ergriffen. Gott hat es in der Hand. Das ist, was Daniel gemacht hat. Daniel hat das nicht weggewischt, was hier steht. Gott, sowas kannst du mir doch nicht sagen. Er war erschrocken. Gott hat es ihm sogar zugemutet, dass er blass wird, dass er es nicht verarbeiten kann. Aber Daniel kannte Gott. Aus über 50 oder 60 Jahre Glaubensleben. Daniel hatte nicht am laufenden Meter Offenbarung. Das sind ganz wenige. Der größte Teil seines Lebens bestand aus Verwaltertätigkeit, aus Beamtentätigkeit. Jeden Tag ins Büro und wieder nach Hause. Aus Essen, Trinken, Schlafen und dreimal am Tag. Nicht die Pille, Gebet. Und Bibellese. Das war sein Leben. Das ist mir so aufgefallen. Das sind wenig Offenbarungen, aber interessante, beeindruckende Offenbarungen, die die Zukunft zeigen, wie sie ist. Aber das Leben von Daniel bestand aus Gebet, aus dem Lesen des Wortes Gottes, aus dem sich Orientieren daran. Daniel hat sogar gut gegessen und Wein getrunken. Man liest an einer Stelle, er hat das mal 3 Wochen nicht gemacht. Also der hat gut gelebt. Aber bei allem Gutleben, Gott war die Nummer 1. Der Herr, das war seine Liebe. Da war sein Blick aufgerichtet und das ist die Botschaft, die Gott uns auch hier gibt. Schau auf mich. Ich habe die Völker in der Hand. Das geht nicht endlos so. Es kommt zu einem Endpunkt. Das wird noch schwieriger. Das wird noch schwieriger. Unsere Flüchtlingspolitik, die ist richtig einerseits, aber das Ungehinderte ist schwierig, oder? Wenn ich sehe, wie viele das Kalifat in Hamburg gestern wieder 2000 Kalifat ausrufen. Ich denke, Leute, geht doch mal dahin. Auch die LGBTQ-Bewegung, geht doch mal dahin. Mal sehen, wie lange ihr lebt im Islam. Das ist doch verrückt. Was auch ist, Gott zeigt dir ganz klar, ich werde das beenden. Ja, es wird schwierig, es wird so. Bleib bei mir, lies mein Wort, ich gebe dir Frieden. So wie ich die Welt in der Hand habe, habe ich auch dein Leben in der Hand mit deinem Alltag, jeden Tag. Den heutigen und den Montag und den Dienstag und den Mittwoch. Wenn eins nahe ist und dir nahe sein soll, nicht die Sorge, nicht die Angst. Das, was geschieht, beobachte, aber wenn eins nahe dir sein soll, sagt Jesus, dann bin ich das. Ich bin da. Ich bin bei dir und ich bin mit dir. Und halte dich an mich. Ich werde dir den Weg zeigen und ich werde dir den Weg ebnen. Daniels Leben ist der beste Beweis. Unser Bibelschullehrer oder Leiter sagte, normalerweise, wenn ein König gewechselt hat, der hat die alten Beamten alle Kopfkürzer. Der wusste ja nicht, ob er ihnen trauen kann. Daniel hat 60, 70 Jahre als höchster Beamter verschiedene Könige und Königreiche durchlebt und die wussten von ihm eins, das wussten die alle, dem kann man vertrauen, der ist nicht bestechlich, der ist nicht käuflich. Seine Achtung war ehrlich, auch diesen Königen gegenüber, allen. Der römische Kaiser, als das römische Reich durch Dekadenz am Zerbrechen war, so habe ich es gelernt, auch in der Bibelschule. Der hat eine Personengruppe im Römischen Reich gesehen, blutigst verfolgt, in den Jahrhunderten davor. Das waren die Christen. Ich weiß nicht mehr, wie der Kaiser hieß, im 3. Jahrhundert. Er hat gesehen, unser Reich zerfällt an Dekadenz, an der Wohlstand macht Kirre. Aber die Christen, die waren nicht bestechlich, die waren ehrlich. Und dann wurde das Christentum zur Staatsreligion. Ob das nur gut ist, ist eine andere Geschichte, aber Konstantin, ja. Es wurde zur Staatsreligion. Die haben alle gewusst, auf den Daniel ist Verlass. Wir brauchen nur eins. Herr, hier bin ich. Ich gehe mit dir. Du gehst mit mir. Du weißt alles. Danke, Jesus. Und du wirst auch wiederkommen. Das ist eine Zeiterscheinung, so schwierig die auch ist. Aber da kommen bessere Zeiten. Die Welt geht auf gute Zeiten zu. Oh ja, das war meine Botschaft. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, dass du uns ehrlich gibst. Du zeigst, wie die Dinge sind. Manches mögen wir nicht so. Nicht, weil wir dein Wort ablehnen wollen, sondern, Herr, es sind auch Dinge, die auch in uns so Erschrecken auslesen können, so wie bei Daniel. Aber Herr, wir wissen, du zeigst uns das nicht, um uns zu erschrecken, sondern du zeigst es uns, damit wir uns nicht einlullen lassen von Ideologien oder gesellschaftlichen Strömungen oder Lebensstilen, die einfach nur oberflächlich sind, sondern dass wir vorbereitet sind, dass wir bereit sind, Herr, auf diesen Weg mit dir und verstehen, worauf es ankommt in unserem Leben, nämlich ganz nahe an dir zu bleiben. Und das gibst du uns allen, Herr. Und so wollen wir mit Zuversicht auch in diesen Tag gehen, Herr. Auch in die Woche, auf die Arbeit. Herr, die meiste Zeit in Daniels Leben war Arbeit, war Alltag, in dem er mit dir gelebt hat. Und du hast mit ihm gelebt und ihm Türen geöffnet, Wege geebnet. Und das willst du auch in unserem Leben tun. Und dafür danke ich dir, Herr. Du bist Herr. Du bist König. Du bist gekommen und du wirst wiederkommen, Jesus. Und du hältst uns fest. Amen.